NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute,
20. Oktober 1740. Der Regierungsantritt von Maria Theresia von Österreich.
Im Herbst 1740 ist Maria Theresia nicht mehr als eine unerfahrene Prinzessin in Wien. Eine junge Frau von 23 Jahren, die gerne Nächte durchfeiert, neuerdings aber etwas solider lebt. Denn sie hat ihren Traumprinzen geheiratet und schon die ersten drei Kinder geboren. Maria Theresia, eine Habsburgerin mit Spitznamen.
Resal. Ja, das ist ja auch heute noch so, wenn jemand hier in Österreich Therese heißt oder so, die heißen alle Resal.
Sagt Brigitte Hamann, Historikerin in Wien. Doch heute vor 270 Jahren wird es ernst für das Resal. Ihr Vater stirbt überraschend, Kaiser Karl VI. Da er keinen Sohn hat, wird sie als erste Frau Erzherzogin von Österreich. Diese weibliche Erbfolge hat Resals Vater durchgesetzt. Die europäischen Großmächte haben sich das Zugeständnis, diese pragmatische Sanktion, teuer abkaufen lassen. Doch nun ist der Kaiser tot und Österreichs Nachbarn wollen die Prinzessin um ihr Erbe bringen. Bayerische und französische Truppen marschieren von Westen nach Österreich. Aber vor allem ein Nachbar im Norden bringt die junge Herrscherin zur Weißglut, Friedrich II. Von Preußen.
Das böse Tier, das Ungeheuer.
Auch Friedrich ist gerade erst auf den Thron gestiegen. Sein Vater hat eine moderne Armee aufgebaut, die beste Europas. Aber keine Kriege geführt. Gelegenheit macht Diebe. Der junge Friedrich wittert Ruhm und Ehre.
Die Genugtuung, meinen Namen in den Zeitungen und später in der Geschichte zu sehen, hat mich verführt.
Friedrich schlägt sofort gegen Maria Theresia los. Der Beginn einer lebenslangen Feindschaft.
Die waren ja Antipoden, die Maria Theresia und Friedrich II. Und der hat natürlich in seinem Weiberzorn, den er hatte, der konnte ja keine Frauen leiden, der hat gesagt, so, und jetzt marschieren wir in Schlesien ein.
Den bestens gedrillten Preußen in ihren blauen Röcken hat sie nichts entgegenzusetzen.
Maria Theresia hatte ja noch ein ganz unpraktisches Heer. Es gab keine einheitliche Uniform. Es gab lauter Soldaten in verschiedenen Sprachen der Monarchie. Das waren Serben, das waren Kroaten, das waren alle möglichen Leute der Dynastie, die natürlich auch in der Armee waren.
Die junge Erzherzogin hatte weder Titel noch Mittel. Sie zieht nach Ungarn und bittet dort den Adel um Unterstützung. Tatsächlich wählen die Ungarn Maria Theresia zur Königin. Später stellen sie 30.000 Soldaten bereit. Schlesien ist erst einmal verloren, Böhmen auch. Doch die junge Herrscherin zeigt an anderer Stelle Flagge. Der bayerische Kurfürst Karl Albrecht hat die Turbulenzen in Wien genutzt, Böhmen erobert und sich zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation wählen lassen. Das Ende von 300 Jahren Habsburger Herrschaft auf dem Kaiserthron. Doch während der Bayer sich in Frankfurt die Kaiserkrone aufsetzen lässt, marschieren Maria Theresias Truppen in München ein. Der neue Kaiser wird zur verspotteten Witzfigur, zum Kaiser ohne Land. Die junge Frau in Wien zeigt Zähne. Biss hatte sie immer schon. Resal wurde wie ihre Schwestern gut ausgebildet, allerdings nie auf eine Regierungsverantwortung vorbereitet. Als sie 6 war, kam der 9 Jahre ältere Prinz Franz Stephan von Lothringen zur Ausbildung an den Wiener Hof. Aus Bewunderung wurde im Laufe der Jahre eine große Liebe. Strategisch brachte das wenig für Österreich, doch Resal setzte sich durch und durfte ihren Franz Stephan, ihren Meusel, heiraten.
Vielgeliebter Bräutigam, bin Ihnen unendlich verbunden für Ihre Aufmerksamkeit, denn ich war in Sorgen wie ein arm Hündchen. Adieu, Meusel, Maria Theresia.
Ein Traumpaar, das sich im Schloss Schönbrunn ein privates Paradies schuf. Aus dem alten Jagdschloss machten sie eine prächtige Sommerresidenz, immer arbeitsteilig. Er plante den Park und die Gärten, sie mit einem jungen Architekten das Schloss. Er kümmerte sich ums Geld, sie sich um die Politik. Schönbrunn wurde zum Inbegriff für Maria Theresias Dynamik.
Der Hofstaat hat so um die 1000 Personen umfasst und die galt es alle hier unterzubringen.
Sagt Elfriede Ibi. Sie leitet im Schloss Schönbrunn die Abteilung Forschung und Dokumentation. Nicht allein der Hofstaat brauchte Platz, sondern auch die vielen Kinder.
Sie hat kein Problem damit gehabt, auch in der Baustelle zu wohnen. Denn mit jedem Kind, das gekommen ist, war der Raumbedarf größer.
Die Prinzen und Prinzessinnen wurden liebevoll, aber streng erzogen. Ihre Mutter schrieb für sie detaillierte Pläne.
Die Sauberigkeit ist genau zu beachten im Waschen, das alle Tage geschehen soll. Die Kinder seien geboren zu gehorchen, mithin bei Zeiten selbes gewöhnen sollen.
Gleichzeitig sollten die Kinder zu lebensfrohen Menschen heranwachsen. Die Familie gab in den kaiserlichen Gärten sommertags eigene Theateraufführungen.
Die künstlerische Ausbildung war ihnen sehr wichtig. Maria Theresia selber hat wahnsinnig gern gesungen und Theater gespielt.
Und gezockt wie ihr Mann. Ganze Güter gingen dabei über den Spieltisch.
Da wurden die Karten ausgepackt und man hat sehr riskante Spiele bevorzugt. Die Gesandten, Botschafter, die hier geladen waren, haben immer in schönsten Tönen vom Aufenthalt in Schönbrunn berichtet.
Ein erfolgreiches Paar. Sie suchte sich fähige Berater und ließ im Zweifel die Reformen ihres Erzfeinds Friedrich kopieren. Die Kaiserin verdoppelte die Stärke ihrer Armee und straffte die Verwaltung. Auch Adel und Kirche mussten erstmals Steuern zahlen. Außerdem strich sie 23 Feiertage. An ihrem Lebensabend führte Maria Theresia noch die allgemeine Schulpflicht ein und verbot die Folter.
Ja, also sie hat schon wirklich sehr durchgegriffen.
5 Jahre nach ihrem Machtantritt starb der aus Bayern stammende Kaiser. Maria Theresia ließ nun ihren eigenen Mann zum Kaiser wählen und durfte sich ab 1745 auch Kaiserin nennen. Fast nebenher bekam sie mit ihrem Meusel 16 Kinder. Er brachte die Wirtschaft in Schwung, ein Unternehmertyp, der Manufakturen in Ungarn gründete, erfolgreich spekulierte und produzierte, was der Markt brauchte. Franz Stephan nutzte sogar die Popularität seiner Frau und ließ den silbernen Maria-Theresienthaler prägen. Die Kaiserin hatte ein Ziel. Sie wollte Schlesien zurück, koste es, was es wolle. Beharrlich suchte sie mit ihrem Kanzler Graf Kaunitz die Annäherung an Frankreich und Russland. Am Ende stand eine Dreierallianz gegen Preußen, die doppelt so viele Soldaten in den Krieg schicken konnte wie Friedrich. 1756 brach der Siebenjährige Krieg los. Ein fürchterliches Gemetzel mit 120.000 Toten. Am Ende konnte der Gegner Friedrich bestehen. Und Maria Theresia war das Kriegführen leid. Endlich.
Besser ein mittelmäßiger Friede als ein glücklicher Krieg.
Der Siebenjährige Krieg hatte Österreich an den Rand des Staatsbankrotts gebracht. Doch Maria Theresias Mann, der Kaiser, stand für die Schulden ein und sanierte den Haushalt. Das Paar lebte immer noch glücklich und harmonisch mit seiner Kinderschar. Der Kaiser vergnügte sich allerdings auch mit anderen Frauen und starb plötzlich und unerwartet bei der Hochzeit eines seiner Söhne. Mit ihm starb auch die Fröhlichkeit seiner Frau, sagt Historikerin Brigitte Hamann.
Von dem Tag an hat sie nie mehr irgendeinen Schmuck getragen. Sie hat ihren ganzen Schmuck verschenkt an ihre Töchter. Sie ist nur noch im Witwenkleid erschienen und sie wurde sehr, sehr streng.
Gläubig war sie immer schon gewesen. Die katholische Kirche bildete auch eine wichtige Stütze für die Herrschaft der Habsburger. Nach dem Tod ihres Mannes entwickelte die Kaiserin allerdings einen religiösen Tick und besuchte regelmäßig das Grab ihres Mannes in der Wiener Kapuzinergruft.
Diese Wendeltreppen, ganz schmal, muss man, und sie war ja schon ziemlich füllig. Und später musste man da so einen Aufzug machen, mit so einem Seil ziehen, weil sie die Stiegen nicht mehr runterkam.
Die Kaiserin wurde schrullig und ihre Schattenseiten immer dunkler. Aus religiösem Eifer heraus wurde sie noch intoleranter gegen Andersgläubige, gegen Protestanten und Juden.
Ich kenne keine ärgere Pest für den Staat als diese Nation.
Schon 1745, als junge Herrscherin, hatte sie die Austreibung der Juden aus Prag verfügt, mitten im Winter. Erst auf internationalen Druck hin hatte sie das wieder rückgängig gemacht. Nach dem Tod ihres Mannes wurde sie noch härter. Aus der hübschen, lebensfreudigen Prinzessin war eine dicke, verhärmte Kaiserin in Schwarz geworden. Ihr Widersacher Friedrich in Berlin war eh nicht starrsinnig, doch für Minderheiten zeigte er sich offen. aus Staatsräson. Denn Protestanten und Juden brachten mehr Wohlstand und mehr Steuern für den Staat.
Und wenn Türken und Heiden kämen, so wollen wir ihnen Moscheen und Kirchen bauen. Ein jeder kann bei mir glauben, was er will.
Die Kaiserin in Wien blieb schmucklos und bis zu ihrem Ende schwarz gekleidet. Im seltsamen Gegensatz dazu stehen ihre Räume im Schloss Schönbrunn. Säle, die sie sich nach dem Tod ihres Mannes einrichten ließ. Für Besucher sind die gerade renovierten Räume gesperrt. Große Zimmer voller blühender Landschaftsmalereien mit exotischen Vögeln, Pflanzen und Früchten.
Sie hat geschrieben, ich liebe dieses Indianische über alles. Ja. In diesem Kontext sind auch diese exotischen Landschaftsmalereien zu sehen. Aber nach außen hin und in der persönlichen Erscheinung war sie einfach immer schwarz gekleidet.
Sagt Elfriede Ibi von der Abteilung Forschung und Dokumentation in Schönbrunn. In den letzten 15 Jahren ihrer Herrschaft umgab Maria Theresia ein Klima des Stillstands. Sie kopierte noch die Schulreform ihres Erzfeindes Friedrich und sie stimmte auch widerwillig der ersten polnischen Teilung zu. Die hatte ihr Sohn und Mitregent Josef ausgehandelt.
Placet, weil so viele und gelehrte Männer es wollen. Wenn ich aber schon längst tot bin, wird man erfahren, was aus dieser Verletzung von allem, was bisher heilig und gerecht war, hervorgehen wird.
Der Preuße Friedrich kommentierte diese Jammerei zynisch.
Sie weinte, aber sie nahm.
Immerhin unterstützte Friedrich sie dabei, ihren Sohn Josef auf den Kaiserthron zu hieven. Josef, ein gefühlsarmer Reformer, der sich ständig mit seiner Mutter über die richtige Politik stritt. Auch die anderen Kinder mussten unter der schwarzen Witwe in Wien leiden. Statt mit Kriegen weitete Maria Theresia die Macht des Hauses Habsburg nun mit forcierter Heiratspolitik aus. Bis auf ihre Lieblingstochter Marie Christine mussten alle Kinder ehelichen, wen die Mutter wollte.
Sie hat ihre Kinder, die sie verheiratet hat, fast nie mehr wiedergesehen und schreibt dann unglaublich viele Briefe, fordert ein, dass jetzt bald ein Enkelkind zu kommen hat, denn wie geht denn das, ja, und man soll dahinter bleiben und sich nicht zerstreuen mit Jagd und Spiel, sondern die ehelichen Pflichten wahrnehmen. Und sie schreibt wirklich im Befehlston, aber zu Weihnachten erwarte ich mir gute Nachrichten, ja.
Besonders harsch ging sie mit ihrer Jüngsten ins Gericht. Marie Antoinette bekam die beste Partie, den französischen König. Mit dem Leben am Hof in Versailles war die Mutter in Wien aber gar nicht einverstanden.
Ihre zu raschen Erfolge und ihre Schmeichler haben mich seit diesem Winter, in dem sie sich in die Vergnügungen und den lächerlichen Aufwand an Putz gestürzt haben, immer für sie zittern lassen.
Also das geht so weit, dass sie den Schwiegersöhnen Anleitungen schickt, wie sie die Tochter zu behandeln haben, wie sie sie gefügig machen, auch in sexueller Hinsicht. Ja. Also es ist unglaublich, dass sie auch diese Korrespondenz mit den Schwiegersöhnen pflegt, ja, und immer so mütterliche Ratschläge gibt.
1780 war Schluss mit den mütterlichen Ratschlägen. Die Kaiserin fühlte ihr Ende kommen und betrieb ihre Geschäfte noch bis wenige Stunden vor ihrem Tod.
Ich habe alleweil gearbeitet, so zu sterben. Aber ich habe mich gefochten, es möchte mir nicht geraten. Jetzt so sehe ich, dass man mit der Gnad Gottes alles kann.
Am Ende war sie abgekämpft, aber eins mit sich. Die neuen Zeiten mit der Revolution in Frankreich und der Hinrichtung ihrer Tochter Marie Antoinette erlebte sie nicht mehr. Maria Theresia wurde 63 Jahre alt. Bis heute ist sie in Österreich populär wie keine andere historische Figur. Nach ihrem Tod zollte ihr auch der große Widersacher Friedrich in Berlin Respekt.
Sie hat ihrem Thron und ihrem Geschlecht Ehre gemacht.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an Maria Theresia von Österreich, die am 20. Oktober 1740 die Regierung übernahm. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über die Comédie Française.
Sie finden diese Sendung ab sofort auch in der Mediathek über ndrinfo.de.